Und das Erste, was ich gemacht habe, sind die Parkplätze für die Vorstände in der Tiefgarage mal erstmal zu streichen, abzuschaffen und Fahrer abzuschaffen und diese ganzen Dinge, die in Unternehmen, denen es sehr gut läuft, auch Signalthemen sind und Wirkung haben und die Veränderung, dass man bei sich anfängt, dass man da anfängt, wo man auch eine Vorbildfunktion nehme. Das war mir sehr, sehr wichtig.
Lieber Herr Dr. von Plehn, es ist mir eine riesige Freude, Sie bei unserem aktuellen Leader Talk begrüßen zu dürfen und vielen herzlichen Dank für die tolle Einladung in Ihr Studio.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Es ist wirklich eine große Freude, dass wir uns auch wiedersehen und in einem kleinen Studio hier bei Intersport freuen wir uns, dass Sie auch sind.
Ja. Vielen Dank. Sie haben sehr bewegte Jahre, seitdem Sie bei Intersport begonnen haben. 2017 war das, glaube ich.
2018.
Ja. Und wenn man bedenkt, dass das Unternehmen eigentlich fast 70 Jahre alt ist und eine sehr glorreiche, erfolgreiche Vergangenheit hatte. Und irgendwann kommt ein Zeitpunkt, wo man sagt, man muss sich verändern. Und das ist da, wo Sie, glaube ich, gerufen wurden mit all Ihrer Erfahrung. Was haben Sie vorgefunden? War da eine Riesenfreude, endlich wieder mal eine Veränderung da? Oder wie war der erste Empfang im Unternehmen?
Ich muss das zweiteilen. Einmal der persönliche Empfang hier in Heilbronn bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der zweite Teil, der Empfang dann auch in der Händlerschaft, bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, für die wir ja arbeiten. Hier in Heilbronn, da das Unternehmen Intersport eine wechselhafte Geschichte in den letzten 10 Jahren auch vorgefunden hat, sehr viel Wechsel auch in der Vorstandschaft, war eine gewisse Skepsis da, aber auch ein gewisses Interesse, eine gewisse Offenheit. Verbunden mit Sorge, was passiert denn jetzt? Was kommt auf uns zu? Welche Entwicklungen müssen wir haben? Und was ist das für ein Typ, der da kommt? Weil ich kam ja nicht aus dem klassischen Handelsumfeld, sondern aus der Unternehmensbranche.
Kein Brancheninsider.
Kein direkter Brancheninsider. Also ein bisschen Skepsis, Interesse, aber auch Sorge, Angst, was passiert jetzt? In der Händlerschaft war es eher so, dass man kritisch geguckt hat, wie kriegen wir jetzt die Herausforderungen, die wir bei der Intersport haben, die wir auch sehen, wirklich in ein nächstes Level und können die Herausforderungen auch lösen. Und da hat man am Anfang auch eine relative Offenheit mir gegenüber gezeigt, dass jemand da ist, der jetzt auch entsprechend anpackt. Aber dieses Vertrauen mussten wir uns dann, ich mir dann auch erarbeiten in den ersten 12 bis 18 Monaten. Und da war der Weg, die Händler, die Eigentümer eng einzubinden, zu besuchen, persönlich zu besuchen auf der Fläche, aber auch Veranstaltungen zu machen, um die Notwendigkeiten für die Transformation noch mal sehr deutlich zu machen. Das war ganz, ganz wesentlich.
Genau, und ich glaube, was bei Ihnen eine besondere Herausforderung darstellt, das ist ja eine Genossenschaft. Das heißt, die Händler sind nicht nur Ihre Kunden, sondern gleichzeitig auch die Eigentümer. Und da sind 800 Händler, wenn ich mich nicht irre, in etwa, mit denen man auch klarkommen muss und die Mitarbeiter abholen. Ja. Und die Skepsis war auch verständlich, weil es gab ja sehr viele Versprechen davor, dass, was man ändern muss, wie man ändern muss. Aber was wir auch häufig in unseren Unternehmen erleben, dass viele sind Erkenntnisgiganten und Umsetzungszwerge.
Ja.
Und wie haben Sie das dann empfunden? Wie konnten Sie diese Skepsis, das ist ja auch eine Chance, wenn man das dreht.
Ja. Also da haben Sie hundertprozentig recht und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, man musste die Nähe oder ich wollte die Nähe zu den Eigentümern suchen. Ich habe auch das Thema Eigentümer erstmalig positioniert. Ich habe die Händler ganz anders angesprochen. Ich habe versucht, die Hürde zwischen Zentralorganisation, Dienstleistungsorganisation und Händlerorganisation, Vertriebsorganisation so weit wie möglich zusammenzuführen und keine Gräben aufzubauen, die in der Kommunikation dann Schwierigkeiten bedeuten. Durch den persönlichen Austausch auf der Fläche hat man sich Respekt auch erarbeiten können und natürlich Walk the Talk. Alles das, was man quasi machen wollte und was wir machen wollten, haben wir sehr detailliert und sehr genau gezeigt und haben es aufgeschrieben und sind dann auch diese Projekte entlang gelaufen. Ich habe gerade im März diesen Jahres die letzte Generalversammlung hinter mich gebracht und das waren 4,5 Jahre nach dem Start der Strategie und konnte dann jeden Schritt, den wir gegangen sind, jedes Projekt, was wir annonciert haben, entsprechend mit umsetzen und wir waren sehr stolz darauf, weil trotz Corona, also der Handel wurde ja nochmal seit 2020 erschüttert und in eine besondere Situation gebracht. Trotz dieser, dieser Umstände, dieser krisenhaften Umstände, haben wir es geschafft, das Unternehmen komplett neu auszurichten. Wichtig ist aber, man muss die Mannschaft hinter sich bringen, muss der Mannschaft erläutern, welche DNA das Unternehmen hat, welche Rolle das Unternehmen spielt und dann all das, was man sagt, auch wirklich umsetzen. Und das wird dann auch entsprechend positiv quotiert.
Und ich glaube, für Sie war das wichtig, auch diese Konzeption Best in Sport zu definieren und zu sagen, ja, wo wollen wir hin, weil die Menschen eine klare Richtung brauchen. Und wie haben Sie so ein Konzept miterstellt? Wie haben Sie die Leute sozusagen aus deren Skepsis für etwas Neues begeistern können? Weil das ist ja Doing.
Ja, also es war eine ganz spezielle, besondere Situation, denn das Unternehmen hatte vorher keine Strategie, keine klassische Strategie ausgearbeitet, an der man sich entlang entwickeln konnte. Und auch
man
keine
lebte aus der Vergangenheit heraus.
Genau, man lebte so aus der Vergangenheit heraus. Es gab eigentlich den Blick nach vorne gar nicht so. Man hatte keine verlässlichen Leitplanken, in denen man sich bewegen konnte. Das war ein Prozess, den wir erstmalig sehr transparent dann gegangen sind. Wir haben alle Händlerinnen und Händler eingeladen zu zwei großen Veranstaltungen hier in Heilbronn. Alle Händler eingeladen, dass sie kommen, um zu erläutern, welche Themen wir angehen und warum wir diese Themen angehen, haben das aus dem Markt abgeleitet, also eine Marktanalyse.
Den Druck sozusagen von außen dargestellt?
Genau, den Druck von außen dargestellt, was passieren wird und warum wir uns entwickeln müssen und haben so den Gros der Händlerschaft mitnehmen können. Ich muss ganz klar sagen, es gibt natürlich in so einer diversen Gesellschaft, die wir sind, ist ein Spiegelbild der Gesellschaft in Deutschland, gibt es deutlich unterschiedliche auch Anforderungen und Wünsche an das Arbeiten und die unternehmerische Rolle innerhalb der Intersport. Und da kriegt man nie alle mit, aber der große, der wesentliche Teil ist dann mitgegangen und hat auch den Vorschlägen, die wir erarbeitet haben, auch gefolgt. Großer Vorteil in der Genossenschaft, Sie wissen, in dem Aufsichtsrat gibt es auch Genossen, sind Genossinnenvertreter, sind Händler da. Auch da hat man dann Multiplikatoren, die einen auf diesem Weg auch mitnehmen und unterstützen.
Und was ich faszinierend fand, die kulturelle Veränderung bei Ihnen begann am Parkplatz.
Ja.
Oder?
Das ist richtig. Ja, ich bin in ein Unternehmen gekommen, wo es sehr klare Rahmenbedingungen gab, die top-down aufgesetzt wurden, hierarchisch aufgestellt waren, wo es darum ging, auch bestimmte Goodies zu haben, die man gerne auch, je nachdem in welcher Ebene man tätig ist, dann genutzt hat. Und das Erste, was ich gemacht habe, sind die Parkplätze für die Vorstände in der Tiefgarage mal erstmal zu streichen, abzuschaffen und Fahrer abzuschaffen und diese ganzen Dinge, die in Unternehmen, in denen es sehr gut läuft, auch Signalthemen sind und Wirkung haben und die Veränderung, dass man bei sich anfängt, dass man da anfängt, wo man auch eine Vorbildfunktion nehme, das war mir sehr, sehr wichtig und deswegen dort logischerweise und wichtigerweise die ersten Schnitte gesetzt, um dann auch die Führungskräfte, meine Kollegen, mit in diesen Transformationsprozess zu nehmen.
Ja, das ist auch unsere Erfahrung, wenn man strukturell nichts verändert, sondern versucht, die Werte an die Wand aufzuhängen und zu sagen, so sollen wir uns verhalten und gleichzeitig ganz andere Signale sendet.
Also man muss immer bei sich selber beginnen, man muss die Energie, die Kraft haben, dort erste Signale zu setzen und dann alle mitzunehmen, gerade die Führungsmannschaft mitzunehmen. Und auch da ganz offen, auch wir haben auch Austausche vornehmen müssen, wir haben identifizieren müssen, wer wirklich den Weg unterstützt und wer bereit ist, diese extra Meile dann auch zu gehen, um die notwendige Transformation zu realisieren. Und haben jetzt ein Team, welches wirklich bereit ist für die Zukunft, welches die Aufgaben auch nehmen kann. Bin sehr stolz darauf, viele Leute habe, die an vielen Positionen sehr, sehr gute Arbeit leisten.
Und das ist ja auch faszinierend zu sehen, dass man zwar auch neue Leute mit reinnimmt, aber auch aus bestehenden Positionen plötzlich so viel Potenzial entfaltet wird, wo wir sagen, wow, das hätten wir nie gedacht. Aber wenn man den Leuten die richtigen Leitplanken gibt und die Freiräume ermöglicht, sich in diesen Leitplanken zu bewegen, dass da immer man überrascht wird. Ja.
Absolut, auch ein Blick zurück, als wir in das Unternehmen gekommen sind und die Transformation und die Strategieumsetzung aufsetzen konnten, fanden wir ein Unternehmen vor, welches in Silos geführt wurde. Also es gab Vorstandsbereiche und die wurden sehr, sehr konsequent.
Klar getrennt
nach unten. Und dort quasi den Sektkorken hochknallen zu lassen und Freiheiten zu geben und zu fördern, dass man über die verschiedenen Bereiche hinweg zusammenarbeitet. Das hat bei manchen Menschen Energien gelöst, die hätten wir gar nicht erwartet und hat die ganze Dynamik auch dann gebracht. Heißt natürlich, dass man sich dann auch im Vorstandsteam wieder verstehen muss und quasi miteinander diese Themen angehen. Und das ist so eine Grundvoraussetzung. Und diese Energiefreisetzung hat dann auch geholfen, dass man jungen Leute aus der Unternehmung entsprechende Karrierechance gegeben hat, die sie auch dann gerne genommen haben und hat über die gesamten Bereiche hinweg auch die Kommunikation der Anforderungen an die Transformation, die Kommunikation der Strategie, die Aufnahme der Inhalte der Strategie deutlich erleichtert.
Mhm. Dass wir auch feststellen, dass Stakeholder-Management, und Sie hatten da in der Corona-Zeit auch mit den Finanzierern, mit Warenkreditversicherern und mit den Eigentümern und Mitarbeitern und Betriebsräten, das war ja das war keine Balance, das war Balancieren. Ja,
das ist richtig und ich erinnere mich sehr gut doch daran. Wir haben ja auch viele gemeinsame Stunden dann verleben dürfen. Ich habe mich in der Zeit, 80-90% meiner Aufgabe war Kommunikation, ja, die Netzwerke zu halten, zu informieren, die Menschen zu einen, zu sammeln, auf die wichtigen Themen zu fokussieren und natürlich auch in der Kommunikation Richtung Banken, Kreditversicherer etc. immer sehr transparent zu sein, sehr offen zu sein und jederzeit für die Damen und Herren dann auch erreichbar zu sein. Das war ein Schlüssel des Erfolges. Und wir haben natürlich, wie wir es heute hier machen, die neuen technischen Möglichkeiten dann auch genutzt. Wir haben jede Woche mindestens einmal mit den Eigentümern, also mit den Händlern, Kontakt gehabt über Videokonferenzen und haben die ganzen Anforderungen, die Herausforderungen, die Probleme dann besprochen, haben informiert und das wurde auch sehr, sehr positiv aufgenommen, honoriert und so auch eine schwierige Zeit, Corona-Zeit, genutzt, um eine neue Kultur zu etablieren und ich sag mal Dinge auch zu verändern, die vielleicht ohne Corona gar nicht so möglich waren. Corona hat da ein bisschen auch einen Druck drauf gesetzt, ehrlich gesagt.
Genau. Wir sagen, der richtige Transformationsprozess beginnt häufig mit der Handlungsnotwendigkeit und nicht mit der Einsicht. Absolut. Und das ist, glaube ich, in dem Kontext kann man auch das Positive daraus ziehen, dass der Druck so hoch war, dass man wandeln musste. Und ich glaube, jeder hat so gewisse Führungsprinzipien. Sie haben auch die und man merkt immer wieder, wenn man sich mit ihnen austauscht, Vertrauen gehört dazu.
Ja, also Vertrauen ist für Führung unersetzlich. Also wenn man nicht vertraut, kann man nicht führen. Und ich habe ein Narrativ schon seit vielen, vielen Jahren, Menschen machen Unternehmen erfolgreich. Ja. Und wenn man den Menschen nicht das Vertrauen schenkt, wenn man nicht an sie glaubt, wenn man sie auch nicht spüren lässt, dass man an sie glaubt, wenn man ihnen nicht die Freiräume gibt, dann werden sie sich nicht entwickeln. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich viele Menschen hier führen durfte und darf und ihnen das Vertrauen schenken darf. Und ich bin immer belohnt worden dafür. Und die Menschen geben das gerne zurück. Und wie gesagt, es entfalten sich Dinge, die man so gar nicht sieht. Ich bin stolz darauf, Menschen einzustellen, die besser sind als ich. Ich bin keine eierlegende Wollmilchsau. Ja. Ich kann nicht alles, will ich auch gar nicht.
So entwickelt sich ein Unternehmen.
Und in ein Team aufzusetzen, wo wir sehr starke Kompetenzträger drin haben, die Spaß daran haben, gemeinsam Dinge nach vorne zu treiben, ist der Schlüssel des Erfolges.
Ja, ich glaube, was auch mir persönlich geholfen hat, zu unterscheiden zwischen dem Vertrauen und Zutrauen.
Ja.
Weil Vertrauen ist Menschenbild, Zutrauen ist die Abwägung zwischen den Fähigkeiten, Kenntnissen und Möglichkeiten, mit einer Aufgabe zurechtzukommen. Und viele denken, Vertrauen ist Zutrauen ein sehr schönes Wort, aber rein aus der wirtschaftlichen Perspektive haben sie natürlich mehrere Aspekte, die interessant sind. Erstens, Vertrauen, sie geben zuerst etwas und meistens aus der Reziprozität-Perspektive geben die Menschen etwas zurück.
Genau. Ja,
das ist das Gesetz der Evolution. Ja. Was aber noch interessanter ist, Vertrauen reduziert Komplexität und die erste Aufgabe der Führung, Transaktionskosten im Unternehmen zu senken. Und wenn Sie natürlich mit Vertrauen führen, führt es das dazu, dass Sie weniger kontrollieren müssen und weniger im Mikromanagement die Leute anleiten. Ja.
Absolut, das sehen wir jetzt auch gerade auf der großen politischen Bühne. Man kann nicht durch Verbote und Regulationen alles bewirken. Man muss einfach zutrauen, man muss öffnen. Den Rahmen setzen, muss das Spielfeld bestellen und einen Schiedsrichter auf das Spielfeld stellen. Aber der Rest.
Und Regeln
muss,
definieren, genau, aber nicht sagen, nicht da laufen, nicht da laufen und nicht da laufen. Genau. Das ist ja das, was wir zurzeit erleben. Ja. Was ich auch sehr faszinierend fand, als sie mir dann nach Hause dieses Playbook geschickt hatten. Ja. Vielleicht, das war ja keine Selbstverständlichkeit, auf dem Niveau so etwas zu erstellen. Das ist auch ein Invest. Ja.
Das stimmt, das ist ein Invest, aber ein gutes Invest, ja, was wir auch jetzt nutzen, um es an neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu geben. Wir haben auch ein paar Preise gewonnen damit, dass man das gesehen hat.
Kultur,
genau, für Change, für Transformation, okay, in komplexen Organisationen. Warum haben wir das gemacht? Um einfach nochmal zu dokumentieren, welchen Weg wir gemeinsam gegangen sind. Um die ganze Diskussion über den Purpose, also die DNA der Firma, nochmal zu visualisieren. Um die Vision und die Mission klar zu schreiben. Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aspekte an die Hand zu geben, wie sie bestimmte Themen angehen können. Also Arbeitsmethoden, Arbeitsweisen aufschlüsseln. Und natürlich auch ein Instrument zu haben, welches kontinuierlich in der Kommunikation genutzt werden kann. Wir haben einen monatlichen Austausch jetzt etabliert, wo alle Themen, die in diesem Playbook festgeschrieben sind, nochmal an die Mitarbeiter kommuniziert werden. Denn Veränderung, Transformation, das ist nicht eine Weichenstellung, die man einmal vornehmen kann, sondern muss ständig dranbleiben, muss immer wieder die Themen aufnehmen. Und wir machen somit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns im Unternehmen zu beteiligen.
Ja, ja, zu spielen im Prinzip.
Genau.
Und deswegen fand ich auch Playbook, das How to Play, ja, How to Win. Und das ist der Vorteil eines Leitbildes.
Ja.
Ein gutes Leitbild, das wirklich etwas bewirkt, sollte leitend sein. Das ist
Correct.
Das, was uns hilft zu sagen, wird das Verhalten durch diese strukturelle Veränderung, ja, durch Leitbild ändern? Und das mit dem Playbook ist natürlich super, ja.
Dieser spielerische Ansatz, den, ja, Sie da beschreiben, war genau...
Für Wintersport ist eigentlich naheliegend.
Oder? Ja. Als Sport war naheliegend und wirklich macht den Menschen Spaß, ja. Und wir sind sehr stolz darauf, dass dieses Playbook wirklich auch in anderen Unternehmen mittlerweile genutzt wird, eingesetzt wird, dass man sich das so als Leitbild auch mal nimmt und sagt, hey, wie kann man so etwas...
So könnte man das gestalten,
genau.
Ja.
Es ist natürlich individuell auf die Intersport zugeschrieben.
Klar, richtig. Aber ich glaube, es geht um die Logik des Gelingens.
Ja, richtig.
Wie sozusagen man die Transformation gestaltet. Und ich fand das vorbildlich. Sie hatten auch einen sehr interessanten Aspekt rausgearbeitet. Ich möchte jetzt nur Ihr Zitat aufgreifen. Make it your game.
Ja. Ja,
das heißt, auch wenn die widrigen Umstände da sind, make it your game.
Also in so einem Prozess ist es immer wichtig, dass man Menschen die Energie, die Kraft gibt, das Selbstbewusstsein gibt, dass sie etwas verändern können und dass sie Teil einer großen Veränderung sind, dass sie Spaß daran haben, dass sie daran glauben. Auf der anderen Seite, eben durch diese Vorbildfunktion auch zu sagen, man unterstützt sie, man lässt sie nicht alleine. Aber jeder muss seinen Beitrag leisten. Jeder darf seinen Beitrag leisten. Jeder ist gefordert, seinen Beitrag zu leisten. Und jeder geht den Weg oder gibt den Beitrag für diesen Weg. Und wenn wir unsere Veränderung in unsere Hand genommen haben und unsere Zukunft beschreiben, wir konnten selber definieren, wohin wir gehen wollten, welche strategischen Möglichkeiten wir haben und wie wir diese strategischen Möglichkeiten dann auch für uns nutzen, das war besonders wichtig und hat auch nochmal so ein Gamechanger gebracht, auch in der Aufnahme bei unseren Eigentümern, dass sie verstanden haben, wohin wir gehen wollen und dass sie einen Beitrag auch leisten können in die Positionierung der Intersport unter der Strategie Best in Sports.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Mich haben Ihre Leitsätze sehr, sehr angesprochen, weil ich zurzeit an einem Thema arbeite. Was haben mich die letzten 20 Jahre gelehrt in Bezug auf meine Lebensprinzipien? Und mein erstes Lebensprinzip war, die Entscheidung liegt bei mir, sei kein Opfer, handle. Ja. Und deswegen, wenn ich sowas bei Ihnen lese, dann spricht das einen wirklich oder springt so einem richtig ins Gesicht. Deswegen fand ich das auch sehr, sehr gut. Und dass Sie es schaffen, in Metaphern zum Spiel zu bringen. Und wir müssen manchmal einfach mit den Karten spielen, die uns das Schicksal ausgibt.
Ja.
Genau. Und super spannend. Was man zurzeit auch bei Ihren Händlern bestimmt mitsieht, dass die Young Generation vor eine neue Herausforderung steht. Erstens, das übernehmen zu wollen.
Ja.
Und dann zu können.
Ja.
Wie schätzen Sie diese Nachfolgeproblematik, die zurzeit, glaube ich, durch alle Medien getrieben wird? Ist das?
Die Nachfolgeproblematik ist natürlich in einer unternehmergetriebenen Gesellschaft sehr groß. Ja? Wir wissen, dass die Generation Z und Alpha andere Rahmenbedingungen, Erwartungen an ihr Leben haben, andere Vorstellungen. Das ist auch gut und okay und auch sicherlich richtig, hatten wir in jungen Jahren auch. Man muss nur damit umgehen. Ja? Man muss das frühzeitig erkennen und diesen Punkt aufnehmen. Wir haben das schon vor Corona aufgesetzt. Das war auch ein Thema in der Kommunikation. Kommunikation nicht nur an die Eigentümer, sondern auch an die Nachfolger
weiter.
Und wir haben das Next Generation genannt und hatten gerade jetzt im Juni in Köln wieder eine große Veranstaltung dazu, wo wir entsprechend die Nachfolgegeneration eingeladen haben, mit uns an der Zukunft auch der Intersport zu arbeiten und aufzunehmen, welche Vorstellungen da sind und wie wir sie auch unterstützen können in diesem wichtigen Prozess. Es ist nicht einfach, von Vater auf Tochter oder so zu übergeben. Es sind immer Konfliktpotenziale da. Es gibt Möglichkeiten, wo wir als Dienstleistungsorganisation dann auch entsprechend unterstützen können und helfen können. Aber,
merken Sie den Unterschied? Weil ich glaube, das macht schon mit einem, wenn man in eine absolute Satuiertheit aufwächst. Macht das etwas mit den Menschen oder ist das ein Mythos? Das heißt, ich muss gestehen, ich bin in einer privilegierten Position, weil das, was wir bei unserem Unternehmen haben, sind natürlich Leute, die mit einem High-Performance-Mindset in eine Beratung, jetzt sagen wir Transformations- und Strukturierungsberatung, das ist High-End-Anspruch.
Ja.
Dass er derjenige, der hingeht, weiß, was er will.
Was ihn erwartet auch.
Genau, was er erwartet und was für extra Meilen man geht. Ja. Wie spüren Sie das jetzt bei den jungen Leuten, mit denen Sie sich austauschen? Gibt es da Unterschiede?
Es gibt Unterschiede auch an die Art des Arbeitens, die man an das Familienunternehmen da noch stellt. Möchte man so intensiv in dem Verkaufsberatungsprozess, also im Handel, noch drin sein? Möchte man andere Führungs- und Rahmenbedingungen setzen? Möchte man anderen Menschen noch Verantwortung übergeben? Möchte man filialisieren, also größer werden, um unabhängiger von
können,
um skalieren zu können? Also diese Dinge beschäftigen die jungen Leute schon sehr. Und was wir natürlich sehen, ist, dass man, wenn man im eigenen Familienunternehmen auch groß geworden ist, den Blick nach außen nicht so breit hat, wie das vielleicht Menschen, die in die Beratung gehen, haben. Also es ist eine eingeschränkte Sichtweise auf das, was wirklich da passiert und was auch die Anforderungen für die Zukunft sind. Und da springen wir rein mit Next Generation und öffnen da den Blick und zeigen, was so im Markt alles passiert, was die Anforderungen der Zukunft sind, wie man sich aufstellen muss und erzählen auch Geschichten von anderen Unternehmen und Erfolgsgeschichten, aber auch Geschichten, wo es eben
woraus
so
man lernen.
Gelaufen ist, woraus man lernen kann und sollte und muss, um eben solche Themen dann auch zu verhindern.
Herr Dr. von Plehn, bevor Sie hier begonnen hatten, waren Sie 23 Jahre bei Kinbaum in der Beratung. Und von Junior Consultant bis zum Geschäftsführer hat mich, ich aber als Praktikant begonnen, auch bis zum Geschäftsführer. Was haben Sie da mitgenommen, was Ihnen geholfen hat in einem neuen Setup? Das ist doch was anderes, wenn Sie jetzt Organisationen gestalten von außen, als plötzlich Organhaftung und Organverantwortung zu übernehmen. Wie konnten Sie diese zwei Welten zusammenbringen?
Also erstmal muss ich mich nochmal bedanken, auch bei der Familie Kinbaum, das ist mir ganz wichtig, die mir nämlich das Vertrauen geschenkt haben und die Möglichkeiten gegeben haben, mich so zu entwickeln, wie ich das da getan habe. Das war für mich auch kulturprägend, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man so lange Zeit in der Beratung ist, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich Gedanken macht, wie geht's weiter, was kann man noch machen? Und ich wollte diese Organhaftung, ich wollte dieses gestalterische Element nicht nur vorzudenken, Projekte mit auszusteuern, sondern wirklich in die Umsetzung, in die eigenverantwortliche Umsetzung zu gehen, das ganze Thema zu übernehmen, zu kommunizieren, dafür gerade zu stehen, das war für mich ein riesen Anreiz. Und diesen Anreiz habe ich bekommen bei der Intersport. Für mich ganz entscheidend war, dass es eine Aufgabe war, in der ich wirklich grundsätzlich über die Zukunftsorientierung des Unternehmens nochmal nachdenken durfte, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde von Seiten des Aufsichtsrates, dieses zu tun. Und von der strategischen Ausrichtung bis zur Restrukturierung, Transformation des Ganzen, Corona wusste ich natürlich nicht, dass das noch als Zusatz
Kirsche
drauf kommt. Aber der Rest war hochspannend für mich und hat mich so ein bisschen, ich will es mal polarisierend sagen, aus der reinen theoretischen Anwendung hin zur praktischen Umsetzung gebracht. Und diesen Schritt mal zu machen, kann ich jedem nur wünschen. Obwohl ich auch sagen muss, bei Kinbaum habe ich Unternehmen gründen dürfen, in der Schweiz zum Beispiel, habe also eigentlich eine unternehmerische Rolle gehabt. Aber hier eine Gesamtverantwortung für so einen dynamischen Konzern zu haben.
Und mit so vielen Herausforderungen sozusagen.
Mit so vielen Herausforderungen, ja.
Was Ihnen, glaube ich, gelungen ist, und das ist, was man aktuell aus der Presse entnimmt, deswegen kann man sagen, Sie haben jetzt Rekordumsätze geschrieben und das ist trotz der alle Einschläge von außen. Ja. Man merkt, dass Ihre Transformation Früchte trägt. Und auch Online-Thema beherrschen Sie auf Ihre eigene Art und Weise, indem Sie die lokale Welt und eine Online-Welt verbinden.
Ja.
Sie sind gleichzeitig auch ein Präsident des Handelsverbandes. Und das ist jetzt wiederum eine ganz neue Welt, ganz neue Herausforderung. Und man muss ja sagen, wir sind in einem epochalen Wandel, was den Handel anbetrifft. Ja. Wenn ich jetzt anschaue, dass in den letzten, ich glaube, 7, 8 Jahren wir, sagen, 60.000 Geschäfte verloren haben.
Richtig.
In den Flächen.
Handelsgeschäften,
genau, in den Städten. Und das ist die Frage, sterben die Städte auf? Brauchen wir Handel in den Städten?
Also, wir haben jetzt viele Dinge angesprochen. Ich nehme das letzte Mal, weil ich dafür brenne und begeistert bin. Nein, die Städte sterben nicht aus. Wir haben natürlich unterschiedliche Herausforderungen in den Megazentren, in den Großstädten und in den Mittelzentren und Kleinstädten. Je kleiner die Stadt wird, desto komplexer oder schwieriger wird die Situation. Aber wir sollten uns dieser Herausforderung auch stellen. Wir sehen bei Großstädten wie in Wien zum Beispiel, da hat es historische Gründe, was das Mietniveau betrifft, dass die Stadt floriert, dass der Handel in der Stadt floriert. Wir haben auf der anderen Seite Städte wie zum Beispiel Kopenhagen, die sehr modern, sich neu ausgerichtet, dynamisch kaufen, leben, aber auch Kleingewerbe in der Stadt erlaubt, also sehr dynamisch sich mit der Veränderung auseinandergesetzt haben. Oder eben Amsterdam, wo auch sehr, sehr viel städteplanerisch richtig gemacht wurde, um eine dynamisch pulsierende Stadt auch zu haben. Ich bin sicher, dass der Handel da seiner Verantwortung nachkommt. Ich glaube nur, dass wir die Rahmenbedingungen für eine Stadtentwicklung neu setzen müssen. Auf der politischen Seite müssen die Reglementationen deutlich zurückgehen. Die Bürokratie muss deutlich zurückgehen, was TA-Lärm betrifft, was Baugenehmigung betrifft. Muss einfach schneller gehen. Man muss sich darüber neue Gedanken machen, was man mit dem Thema innenstadtrelevante Sortimente macht. Und man muss nicht nur den Handel auf diesem Weg mitnehmen, sondern die Gastronomie, die öffentliche Verwaltung. Warum schotten sich öffentliche Verwaltungen so ab? Warum nimmt man nicht das Passamt mal mitten in die Fußgängerzone rein, um Frequenz
zu schaffen? Wo die Leute sind.
Wo die Leute sind, etc. Also solche Dinge muss man neu denken, um dann nach vorne zu gehen. Und ganz klar, ich glaube an die Städte. Die Stadt ist in Deutschland auch ein Stück weit Kulturgut. Ja? Und ich möchte nicht, dass Städte sich so entwickeln, dass sie keinen gesellschaftlichen Austausch mehr in der Mitte.
Die physische Begegnung sind essentiell. Ja?
Genau, und da gehört, wie gesagt, vieles zu. Ich bin ein Freund, dass man unterschiedliche Wege auch nutzt. Also ich bin nicht einverstanden damit, dass man die Autos komplett aus den Städten herausdrängen möchte, weil das Thema Umwelt, CO2 spielt da auch keine Rolle, weil immer mehr Elektroautos kommen. Also man muss intelligente Möglichkeiten finden, verschiedene Wege zusammenzuführen, wie man es übrigens im Handel ja auch gefunden hat. Wir reden ja nicht mehr nur über stationären Handel oder nur Onlinehandel, sondern das Thema Omnichannel, Hybrid steht vorne und jeder Händler hat die Möglichkeit, alle Vertriebswege zu nutzen. Und dafür kämpfe ich, dafür stehe ich ein und das ist wirklich eine wichtige Sache, die wir in den nächsten 2, 3 Jahren auch besprechen müssen.
Ich glaube, Sie können jetzt aus Ihrer Position auch den politischen Einfluss ein bisschen anders einwerten. Was ich zurzeit erlebe, jetzt, ich muss mich immer als Freiburger Volkswirt bekennen, das widerspricht natürlich meinem Naturell, dass da immer mehr Mikromaßnahmen seitens des Staates eingeleitet werden, aber auch die Menschen die ganze Zeit nach irgendwelchen Förderungen rufen. Ich habe ja gerade eben Ihren Grundsatz mit aufgegriffen, sei Herr deine Entscheidungen und warte nicht, bis die anderen kommen. Ja. Wie sehen Sie die Entwicklung?
Also ich habe manchmal den Eindruck, gerade in den letzten Monaten, dass der Staat der bessere Unternehmer sein will, dass er überall regulierend, förderungsseitig eingreifen will. Ich glaube, das ist schlecht. Der Staat muss die Grundvoraussetzungen schaffen. Ja, der Energiepreis muss wettbewerbsfähig sein, aber nicht nur für die energieintensiven Unternehmen, sondern eben auch für den Handel. Denn der Handel kann sich nicht in ein anderes Land bewegen. Der macht den Handel vor Ort. Also grundsätzliche Rahmenbedingungen stellen, Superabschreibungen zum Beispiel in den Städten möglich machen, um Anreize zu schaffen. Der Staat setzt das Spielfeld, setzt die Schiedsrichter
und die Regeln
und
vielleicht.
Die Regeln. Genau. Und das war's. Spielen müssen wir selber.
Spielzüge bleiben bei uns.
Genau. Und wir fordern auch nicht, natürlich haben wir während der Corona-Krise, der Non-Food-Handel, weil es eine besondere Situation war, es ist eine staatlich verordnete Schließung. Dann muss es auch irgendwelche Kompensationen geben, damit eben die Unternehmen in die Zeit nach Corona dann auch gehen können. Ansonsten brauchen wir gar nicht so viele Förderungen. Es macht keinen Sinn, überall wieder mit Förderungen anzusetzen, weil am Ende des Tages kann die Wirtschaft, der Handel, die Gesellschaft solche Fragen unter sich dann auch klären. Und es gibt genügend Möglichkeiten, wenn man Rahmenbedingungen gesetzt hat, sich so unternehmerisch aufzustellen, dass man erfolgreich ist.
Ich kann mich noch an unsere Planungsrunden erinnern, wo die Politik erzählt hat, es war ein Fehler, Lockdowns im Handel zu verordnen. Das wird nicht mehr vorkommen. Um einen Monat später wieder eine Lockdown-Welle zu veranlassen, da kann ich auch nachvollziehen, dass das irgendwo Ausgleichskomponenten sein müssen. Das ist nicht beherrschbar, auch aus dem Management-Perspektive.
Das war nicht beherrschbar. Und auch in dieser Zeit haben wir uns natürlich auf ungewisse Zukunft entsprechend ausrechnen müssen. Das haben wir auch gemacht und haben trotzdem Wege gefunden, für unsere Händler gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Natürlich war die Kompensation dann ein Stück weit eine Unterstützung. Aber man sieht ja, jetzt wird die Kompensation, die Einmalhilfen, werden ja auch wieder zurückgefordert. Ja. Ich bin en gros dankbar, wie es gelaufen ist. Wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben aber auch Entscheidungen getroffen, auch mit unseren Lieferanten, die schwierig waren, die man vorher nicht hat testen können. Es war ein neues Level Playfield, so dass wir wirklich mit guten Ideen an die Lösung solcher Probleme herangehen müssen. Und das, glaube ich, schafft die deutsche Wirtschaft und der deutsche Handel auch in Zukunft. Also muss die Möglichkeit geben, flexibel arbeiten zu können.
Was würden Sie dem Management unter so einer hohen Unsicherheit empfehlen? Einfach jetzt, vielleicht gibt es hohe Risiken. Ich habe mit Professor Dr. Dörner gesprochen und er sagte, zurzeit hat man das Gefühl, man spielt Schach, aber die Hälfte der Figuren ist im Nebel. Wie würden Sie in solchen Situationen empfehlen zu agieren?
Also ich würde immer meinen nächsten Schachzug sehr genau analysieren vorher. Aber wenn ich zu einer Entscheidung gekommen bin, dann diese Entscheidung auch
konsequent durchziehen.
Differenzierung in den Geschäftsmodellen ist das Präse der Zukunft. Man muss sich differenzieren, man muss seinen eigenen Weg finden, man muss seine Kompetenzen, seine Stärken kennen und diese dann auch maximal ausspielen. Und alles andere geht über Kooperationen. Alle anderen Themen, die man dann noch andocken will, wo man vielleicht auch wachsen will, schnell wachsen will, werden zukünftig sicherlich viel schneller mit Kooperationen möglich machen, um dann ein intelligentes Gesamtkonzept auch auszubauen. Also,
um auch skalieren zu können, die Kompetenzen, exakt, nicht die Fixkosten sozusagen.
Ja, genau.
Vielleicht zum Abschluss stellen wir immer drei Fragen, Herr Dr. von Prien. Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr geprägt hat oder beeindruckt hat oder Weichen stellen ließ?
Es muss kein Fachbuch. Ich kenne das Buch. Das ist eine Genealogie, die mein Vater für unsere Familie erstellt hat. Und ehrlich gesagt habe ich mich in den vergangenen 40 Jahren mit diesem Thema eigentlich nie auseinandergesetzt. Und als mein Vater dann dieses Buch geschrieben hat, mit Unterstützung, und die ganze Familiengeschichte der letzten Jahrhunderte aufgeschrieben hat, mit den verschiedenen Weichenstellungen, Veränderungen, die die Familie auch genommen hat, muss ich ehrlich sagen, war das für mich augenöffnend und hat mich in eine Zeit mitgenommen, dass ich vielleicht auch viele Dinge, die ich in mir trage, die ich auch als selbstverständlich sehe, hat mir da die Augen geöffnet und mir eine Hilfestellung gegeben.
Ja, ohne Herkunft keine Zukunft.
So ist das.
Ja. Dann, die zweite Frage ist, was würden Sie mit all Ihrer Erfahrung dem 20-jährigen Alexander empfehlen?
Junge, mach es genauso, wie du es damals gemacht hast. Sei neugierig, sei flexibel, verlass dich auf Freunde und Familie, aber geh deinen Weg.
Zieh durch. Okay. Und dann die abschließende Frage, Herr Dr. von Prien. Was ist für Sie Sinn des Lebens?
Das ist eine große
Frage. Sie können auch nachdenken. Eine große Frage. Alltäglich.
Sehr, sehr große, sehr, sehr große Frage. Der Sinn des Lebens, eine tolle, spannende, spannendes familiäres Umfeld zu haben, über die Jugend bis ins hohe Alter, und dieses dann zu nutzen, für die Gesellschaft etwas zu tun, Footprints zu hinterlassen, die einen Beitrag für die Gesellschaft und auch für die Kinder und Kindeskinder von mir leisten, um am Ende des Weges sagen zu können, das, was ich getan habe, habe ich mit Enthusiasmus getan und würde es wahrscheinlich auch wieder tun.
Vielen herzlichen Dank. Hat mir weiter Spaß gemacht, Herr Dr. von Treen. Weiterhin viel Erfolg in diesem schwierigen Umfeld.
Danke, Herr Michael.
Bis bald.
Danke. Danke, alles Gute.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.